Tamam, kendi tadı pek çetlik bir koçsan.
Ja, ich würde erst die Prüfungstermine nochmal nächste Woche, das habe ich gesagt, 29. erst in diesem Hörsaal zur normalen Vorlesungszeit. Zweiter Termin, 5.3. ebenfalls hier in diesem Hörsaal von 12 bis 14 Uhr. Die nächsten Termine, 26.3. ebenfalls dieser Hörsaal, 12 bis 14 Uhr und 30.4. ebenfalls Hörsaal 2i, 12 bis 14 Uhr. Das sind die vier Termine, die vorgeschrieben sind. Die Sie auch bitte im Internet auf der diese Lehrveranstaltung begleitenden Seite finden und sich auch jederzeit in Erinnerung rufen können. Bitte, bevor Sie mir Mail schreiben, es ist natürlich verständlich, dass man auch direkt anfragt, ich habe im Prinzip auch nichts dagegen, aber bevor Sie mir Mail schreiben, schauen Sie halt kurz auf diese Seite, dort sind diese Termine dann angeschrieben, falls Sie sie vergessen sollten. Ich freue mich natürlich über jedes Mail, aber wenn es Anfragen sind zu Informationen, die ohnehin verfügbar sind, dann könnte man sich auch ersparen. Gut. Gibt es Fragen organisatorischer Art oder zu den Prüfungen noch einmal? Die Prüfung wird schriftlich stattfinden. In etwa 5 Begrifflichkeiten aus dem Themengebiet der Lehrveranstaltung, zu denen Sie so etwas wie einen kleinen Essay verfassen. Keine Frage. Aber Gein umfasst mindestens dasjenige Ausmaß, aus dem ich erkenne, dass Sie sich mit dieser Begrifflichkeit auseinandergesetzt haben, dass Sie es im Sinne der Lehrveranstaltung verinnerlicht haben, dass Sie weitergedacht haben, dass Sie sich da was dazu überlegt haben, dass Sie im besten philosophischen Sinn des Wortes Problembewusstsein entwickelt haben zu dieser Begrifflichkeit.
Das ist keine Wörter, die irgendwie...
Ich werde jetzt im Zuge dieser heutigen Einheit noch einmal diese ganzen mir wichtig scheinenden Begrifflichkeiten Revue passieren lassen und werde dabei das eine oder andere Mal wohl ziemlich deutlich erkennen lassen, um welche Begrifflichkeiten es sich dabei handelt. Organisatorischer Ort, irgendwelche Fragen oder auch Vorschläge zum besseren Ablauf der Prüfung? Bei der Prüfung, die Sie schreiben sollen, um Gottes Willen, wenn jeder 20 Seiten verfasst, bin ich rechnungslos überfordert. Nein, ganz im Gegenteil, also da liegt dann tatsächlich in der Kürze die Würze. Also da geht es dann wirklich darum, mir so ökonomisch wie möglich erkennbar werden zu lassen, dass Sie eben über das entsprechende Problembewusstsein verfügen. Je kürzer das gelingt, desto dankbarer bin ich, weil ich mir natürlich, also im Idealfall erkenne ich aus den ersten drei, was weiß ich, Stichworten, die da stehen, aha, super, das geht in die richtige Richtung, ich lese dann ein bisschen weiter und sehe, ja, optimal, ganz in meinem Sinne, sich damit auseinandergesetzt und kann damit bereits die Note oder die Beurteilung treffen. Womit ich Sie eigentlich überraschen wollte, aber ich sage es jetzt doch, weil es eben angesprochen worden ist, es wird schon eine Frage geben, zu der Sie vielleicht dann ein bisschen ausführlicher gefordert werden, Ihre eigene Meinung einfließen zu lassen. Ich meine, Sie können natürlich bei allen Einzelfragen dann so ein bisschen extemporieren und ein bisschen auch vielleicht zeigen, was Sie können. Ne? Man hat sich ja vielleicht schon ein gewisses Wissen angelesen oder aus anderen Lehrveranstaltungen bezogen und kann da natürlich dann ein bisschen so, weiter überlegen. Eine Frage wird es geben, wo das so ein bisschen gefordert ist, explizit gefordert. Bei den anderen Fragen ist es so, dass sie das, dass die im Prinzip damit abgetan sind, dass sie das wiedergeben, was wir hier, dass sie das kritisch wiedergeben, was wir hier in der Lehrveranstaltung behandelt haben. Bei einer Frage wird es dann ein bisschen so um Weiterdenken gehen. Was allerdings jetzt keine Voraussetzungen bedarf, die Sie sich im Zuge des Studiums erworben haben müssen. Da geht es um die Voraussetzungen, die wir alle so aufgrund dessen mitbringen, dass wir halt mündige, erwachsene Menschen sind und uns mit den Sorgen und den Problemen unserer Gesellschaft auseinandersetzen. Das wird als Voraussetzung. Ja. Kurz. Also um Gottes Willen keine 10 oder 20 Seiten. Ja.
Soll
er
selber Zeit
oder so mitbringen? Nein, naja, wer viel schreiben will, wird sich vielleicht, vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn sie alle Zusatzblätter zur Verfügung haben.
So College-Blätter, die sind in Ordnung.
Naja, also, was immer.
Okay, gut, das ist ja.
Gut. Wie gesagt, so ein bisschen ein Überblick über das, was mir hier, oder was mir besonders wichtig erschien im Zuge dieser Lehrveranstaltung, werden wir heute diskutieren auch. Und dabei vielleicht dann einige Aspekte noch einmal ein bisschen vertiefen oder stärker ins Licht stellen. Vielleicht sind sie im Rahmen der Lehrveranstaltung dann nicht so deutlich geworden, wie ich mir das vorgestellt habe, das dazu dient die heutige Stunde. Ich möchte darauf hinweisen, es wird im nächsten Semester ein Pro-Seminar geben, das den Titel trägt Sein und Sollen oder Sein oder Sollen, bin jetzt nicht sicher. Das finden Sie auch bereits im Vorlesungsverzeichnis angekündigt. Das soll so ein bisschen den Stoff der aktuellen Lehrveranstaltung vertiefend weiterführen. Ich sage mal so, der Besuch der diessemestrigen Vorlesung ist keine Voraussetzung für die Teilnahme an diesem Pro-Seminar, aber es ist natürlich sowas wie eine Vororientierung darüber, worum es mir bei diesem Pro-Seminar dann im nächsten Semester gehen soll. Für diejenigen unter Ihnen, die vielleicht gerade am Anfang ihres Studiums stehen, ein Pro-Seminar ist sowas wie eine Vorbereitung für diejenigen Seminare, in denen Sie dann wirklich tiefgreifende, selbstständige, wissenschaftliche Arbeiten verfassen sollen. Ein Pro-Seminar ist sowas wie eine Lehrveranstaltung, in der Sie das trainieren sollen, was dann für die Absolvierung eines Seminars notwendig sein wird. Also ein Pro-Seminar dient so ein bisschen der Vorbereitung von Seminararbeiten. Es sind selbstverständlich im Zuge eines Pro-Seminars, anders als bei Vorlesungen, dann individuelle Leistungen von Ihnen gefragt. Da geht es dann nicht mehr darum, dass ich vorne stehe und Ihnen was erzähle, sondern darum, dass Sie erstens mal ein Referat halten und zweitens dann auf Basis dieses Referats eine schriftliche Arbeit verfassen. Das, was ich eben, dieses Pro-Seminar, das ich im Sommersemester anbiete, wird aufbauend auf dem Stoff oder weiterführend von dem Stoff aus, den wir hier in diesem Semester durchgenommen haben, dann eben diese ganze Thematik weiter vertiefen oder zu vertiefen versuchen zumindest. Gut, das nur als Ankündigung für diejenigen unter Ihnen, die es interessiert, die Ankündigung steht bereits im Internet und es gibt eine beschränkte Teilnehmerzahl. Das heißt, wenn Sie da teilzunehmen gedenken, wenn Sie das interessiert, dann sollten Sie sich möglichst bald anmelden. Die Anmeldung läuft bereits und es gibt eben nur 30 Plätze. Darüber hinaus macht es dann leider keinen Sinn, weil wir so viele Referate im Semester nicht unterbringen. Also insofern, wer sich dafür interessiert, möge sich das bereits im Vorlesungsverzeichnis anschauen und mir dann per E-Mail, es ist ohnehin alles angeschrieben, per E-Mail kurz mitteilen, ja bitte, ich möchte mich für diese Lehrveranstaltung anmelden. Gut. erstes Themengebiet oder erstes einleitendes Thema dieser ganzen Lehrveranstaltung war natürlich dieses gerade in den Sozialwissenschaften oder in der sozialen Philosophie, in der Gesellschaftstheorie, sehr prekäre Verhältnis von Individuum und Gesellschaft. Ich habe so ein bisschen, grob pauschalierend davon gesprochen, dass herkömmlicherweise in der klassischen Philosophie eher von der Annahme ausgegangen wird, dass Individuen so etwas wie die zentralen Elemente der Gesellschaft sind und dass Individuen als eben individuelle, handelnde, denkende, wahrnehmende Größen sehr oft als die, Atomgrößen der philosophischen Analyse betrachtet werden. Das Subjekt, das Ich, die Identität, das Individuum sind diejenigen Größen, an denen sich die klassische Philosophie zumindest grundlegend orientiert hat und an deren Problemen sie sich abgearbeitet hat. Ich habe dem gegenüber betont, dass meiner Meinung nach ganz im Einverständnis mit dem aktuellen Kenntnisstand der Wissenschaften im Prinzip ein Individuum ohne gesellschaftliche Einflüsse nicht vorstellbar ist. Das heißt, die Gesellschaft ist immer bereits im Spiel, wenn wir von Individuum sprechen. Wir sagen zwar Individuum, das heißt Unteilbares dazu, und sind im Allgemeinen auch bereit, die damit assoziierten Identitäten ein ganzes Menschenleben hindurch einer bestimmten Adresse zuzurechnen, sprich der Adresse Manfred Füllsack, wird im allgemeinen Verständnis von uns allen natürlich zugerechnet, dass er sein ganzes Dasein lang, also sein Leben lang, identisches Individuum ist, ein unteilbares. Naja, wir haben es ja auch angesprochen, aber Sie können sich selbst durch Weiterdenken zusammenreimen. Ne? Da hängen natürlich eine ganze Reihe von nicht unproblematischen Konnotationen dran. Also der Umstand, dass in jungen Jahren mich für bestimmte Dinge interessiere und mich in späteren Jahren für ganz andere Dinge interessiere und unter Umständen die Dinge, die ich in meiner Jugend getan habe, für eher ein bisschen, naiv halte. Dieser Umstand könnte, wenn ich sozusagen als unteilbare Identität betrachtet werde, als Widerspruch aufgefasst werden. Das kennt man aus dem Alltag. Leute, die vor der Wahl behaupten, die Studiengebühren werden abgeschafft und nach der Wahl dann wieder etwas anderes tun, nicht? Die werden sozusagen, könnten unter Umständen im Hinblick auf eine gespaltene Persönlichkeit betrachtet werden. Also man könnte sagen, der ist mit sich selbst nicht ganz im Reinen. Der ist ein Individuum, das Züge von Widersprüchlichkeit, von Inkonsistenz und Ähnlichem aufweist. Das heißt, auch die Zurechnung von Lüge, um das zu exemplifizieren, hängt natürlich an diesem Konzept des Individuums. Das ist ein sehr klassisches sehr klassisches Konzept, das natürlich im Alltag durchaus Sinn macht, ohne Zweifel. Nicht? Also wir würden uns schwer tun, wenn wir sofort bei jeder individuellen Handlung, die uns so im Alltag begegnet, die Frage stellen würden, aber welche gesellschaftlichen Bedingungen könnten denn dafür sorgen, dass, der Herr Füllsack, der mir gerade jetzt bei der Prüfung diese oder jene Frage gestellt hat, am Abend, wenn er die Prüfung dann korrigiert, bereits anders über diesen Umstand denkt und mir dann doch etwas anders in Rechnung stellt, sprich eine andere Note gibt als die, die ich aufgrund der Zurechnung einer gleichbleibenden Identität von ihm erwarte. Es dürfte klar sein, also Sie können sich selbst Sie können es mal selbst durchprobieren, wie sehr uns das im Alltag Schwierigkeiten bereiten würde, so zu handeln, wie wir das normalerweise tun, wenn wir das Individuum nicht als Individuum betrachten würden oder nicht in dem klassischen Sinne als Individuum betrachten. In den Wissenschaften, und ich plädiere dafür, auch in der Philosophie oder zumindest in dem Teilbereich, nämlich in der Sozialphilosophie, gibt es sehr wohl Gründe davon zu sprechen, dass ein Individuum steht im Hinblick auf seine gesellschaftlichen Bedingungen, auf seine sozialen Einflüsse hin betrachtet werden muss und dass diese Einflüsse in Rechnung gestellt werden müssen. Das heißt, in unserem Rahmen hier ist es durchaus sinnvoll, davon zu sprechen, dass das Individuum nur ein Idealtypus ist, ein Abstraktum, etwas, das eben, weil es im Alltag ganz gut funktioniert, extrem verkürzt festgehalten wird, um mit ihm zu operieren, das aber, wenn man genau hinschaut, sehr wohl im Hinblick auf seine ganzen Einflüsse, die es im Allgemeinen von anderen Individuen oder aus der Welt bezieht, reflektiert werden muss. Bitte.
Das ist, kein Individuum.
In der Wissenschaft würde ich mal behaupten, ist das Individuum, naja, in gewissen Konzepten natürlich auch ein brauchbares Konzept, aber eines, das, wenn es,
bei Reflexion von der Gesellschaft ist, ist es doch schon, denke ich, auch von irgendwie, ob da jemand Müllmann oder Verbrecher, Verräter, Mörder ist,
ja.
Oder Mietmann, ist ja eine Reflexion in dem.
Natürlich.
Ganz
konkret. Ich meine, gerade an diesem Beispiel dürfte klar sein, nicht? Also niemand macht sich selbst zu, einerseits zum Milchmann und andererseits zum Mörder. Ich meine, klar, klassisch gehen wir davon aus, dass wir willensfrei sind und natürlich jetzt einen Mord aus eigenem Dafürhalten begehen, und wir werden natürlich auch jetzt von der Jurisprudenz so behandelt, also das heißt, wir werden im gegebenen Fall natürlich verurteilt. Nichtsdestotrotz ist wissenschaftlich, aber ich betone wissenschaftlich, doch darüber zu diskutieren, was denn für Umstände jemand dazu bringen, dass er zum Mörder wird. Genauso wie er auf der anderen Seite zum Milchmann wird.
Also auch Gewaltspiele.
Bitte?
Gewaltspiele.
Gewaltspiele.
Counter-Strike vor allem.
Ach so, ja, natürlich. Computerspiele, ja.
Aber sehr Wissenschaft. Ist es irgendwie auch in Philosophie und Wissenschaft nicht?
Nein, auch in der Philosophie. Ich habe ja gesagt, in der Philosophie würde ich ebenfalls dafür plädieren. Es kommt natürlich auf die Umstände an, die wir gerade problematisieren, diskutieren, die gerade Thema sind. Also es gibt natürlich auch in den Wissenschaften eine ganze Reihe von Zusammenhängen, wo es vernachlässigbar ist, ob ich von einem Individuum spreche oder ob ich den ganzen gesellschaftlichen Wulst von Erfahrungen, Sozialisationsimpulsen, Enkulturationsimpulsen, die da mitschwingen, mitdenke. Dürfte klar sein. Aber in gewissen Kontexten, und ich würde mal meinen, in den Kontexten, die hier in Rechnung stellen, spielt sehr wohl eine Rolle. Hier geht es ja um diese Frage, oder ging es in dieser Lehrveranstaltung um die Frage, darf ich mal wieder daran erinnern, dass ihr euch die Diskussion auch für nachher aufheben könnt. Okay. Hier geht es ja eben um diese Problematik der, naja, wie das von Marx angedacht wurde, der Notwendigkeit, die Welt zu verändern, sie nicht nur zu interpretieren, sondern sie zu verändern. Das einfach deswegen, weil wir in unterschiedlichster Hinsicht eben nicht immer damit einverstanden sind, wie diese Welt geartet ist, wie sie geordnet ist, wie sie eingerichtet ist und vieles mehr. Und in diesem Kontext plädiere ich zumindest dafür, dass es sehr wohl eine große Rolle spielt, ob ich von den Bedürfnissen eines Individuums oder den Problemwahrnehmungen eines Individuums spreche, das mit seinen individuellen Bedürfnissen, seinen individuellen Problemwahrnehmungen an die Veränderung oder auch an die Interpretation der Welt herangeht, oder ob es sozusagen gesellschaftlich relevantes Anliegen ist. diese Welt zu ordnen, zu verändern und vieles mehr. Insbesondere in einer modernen Gesellschaft, wir haben davon gesprochen, in der nicht mehr von vornherein davon ausgegangen werden kann, dass sehr viele Gesellschaftsmitglieder in ein und derselben oder in einer sehr ähnlichen Lebenssituation stecken. Insbesondere in so einer Gesellschaft, wo wir davon ausgehen müssen, dass jeder von uns im Prinzip ein sehr individuelles Lebenskonzept verfolgt oder einen Lebensplan oder ein Weltbild sein eigen nennt. In einer solchen Gesellschaft wird es problematisch, sein eigenes individuelles Bedürfnis oder seine eigene Problemsicht an die Veränderung der Welt heranzubringen. Ganz einfach deswegen, weil man unter Umständen, naja, wie so schön, sagen wir so, weil man sich nicht sicher sein kann, ob dasjenige Weltbild, mit dem man eben an die Veränderung der Welt herangeht, auch für alle anderen ähnlich relevant ist. In vormodernen Gesellschaften, wir haben davon gesprochen, mag es bis zu einem gewissen Grad anders gewesen sein. In einer Gesellschaft, da sehr viele Mitglieder in der Landwirtschaft tätig sind, mag eine gesellschaftliche Ordnung, die sich primär mit Problemen oder eine Ordnungsgebung, eine Regierung, die sich primär den Problemen einer Landwirtschaftsgesellschaft zuwendet, durchaus vertretbar gewesen sein. Oder in einer Industriegesellschaft mag eine Regierung, eine Sozialpolitik und all das, was dahinter steckt, die sich primär den industriellen Problemen oder den Problemen von Proletariern, von Arbeitern gewidmet hat, vertretbar gewesen sein. In einer Gesellschaft wie der unseren, wo es eben sehr, sehr unterschiedliche, vielfältige und sich dauernd verändernde Lebenskonzepte gibt, wo keine erkennbare Mehrheit einer bestimmten Bevölkerungsgruppe mit einheitlichem Lebenskonzept mehr vorhanden ist, in dieser Gesellschaft wird es problematisch, individuelle Problemsichten in den Vordergrund zu stellen. Und deswegen, so die Begründung, plädiere ich dafür, dass dieses Verhältnis Individuum, Gesellschaft in der Sozialphilosophie oder insbesondere in diesem Teilbereich der Philosophie, wo es um dieses Sollen geht, wie sollen wir leben, wie sollen wir unsere Gesellschaft gestalten, in Erwägung gezogen wird. Selbstverständlich ist auch die Gesellschaft jetzt nicht im Sinne eines, ich weiß nicht, vulgär verstandenen Marxismus oder naiv verstandenen Marxismus einfach als das Prioritäre, das Wichtigere oder das Primäre, wie auch immer, zu betrachten, sondern es ist sehr wohl so etwas wie ein Wechselverhältnis zwischen Individualzurechnung und Gesellschaftszurechnung in Rechnung zu stellen. Also auch die Gesellschaft ist keineswegs das allein selig machende Konzept in diesem Rahmen, das dann sozusagen über Individualbedürfnisse oder Problemsichten einfach drüber bügelt und die entsprechend vernachlässigt, wie das zu gewissen Zeiten im real existierenden Sozialismus der Fall gewesen sein mag. Auch da ist sehr wohl das Individuum als Gesellschaft konstituierend, wenn man das so nennen will, in Betracht zu ziehen. Aber es geht eben grundsätzlich um dieses Wechselverhältnis. Ein Beispiel haben wir behandelt, das ich auch ganz kurz, ich habe es in der vorigen Stunde schon angesprochen, das ich auch ganz kurz noch einmal ansprechen will, das Entstehen von im weitesten Sinn sozialen Handlungszusammenhängen aus individuellen Handlungen. Der Markt. Am Markt treffen sich im Prinzip, sehr verkürzt dargestellt, individuelle Anliegen, spezifische Knappheiten zu beheben. Das heißt, jeder, der auf dem Markt etwas erstehen will oder dort etwas anbieten will, geht dorthin, um eben eine individuelle Knappheit ein individuelles Bedürfnis zu befriedigen, zu stillen. Indem er das tut, schafft er oder arbeitet er mit an der Schaffung eines Handlungszusammenhangs, in dem unter Umständen die individuellen Bedürfnisse zweitrangig werden. In dem unter Umständen, wenn das komplexere Märkte sind, wenn das größere Handlungszusammenhänge werden, eben diese individuellen Bedürfnisse in den Hintergrund treten und die Anliegen oder die Impulse, die Dynamiken des Marktes in den Vordergrund treten. Das kennen wir alle. Der Arbeitsmarkt zum Beispiel kümmert sich sehr wenig um unsere individuellen Anliegen. Das heißt, wir können individuell noch so sehr einen Erwerbsarbeitsplatz suchen. Wenn der Markt nicht will, dann haben wir keine Chance. Wir können auch individuell sehr wohl der Meinung sein, dass unsere persönliche Arbeitskraft durchaus Würdigung verdient und entsprechend entlohnt werden sollte. Das heißt, wir wollen alle, sage ich jetzt mal, 3.000 Euro netto im Monat verdienen, keine Frage. Wenn der Arbeitsmarkt das nicht so sieht oder das nicht als berechtigt sieht, wenn man das so nennen will, dann haben wir mit unserem Anliegen oder mit unserer Forderung nicht die Spur einer Chance. Das dürfte klar sein. Und es dürfte auch klar sein, dass in unserer individuellen Problemwahrnehmung und in unserer individuellen Bedürfnissicht dieser Marktzusammenhang dann als nicht sonderlich entgegenkommend wahrgenommen wird. Das heißt, dass wir einen Widerstand wahrnehmen, etwas, das uns nicht gefällt, mit dem wir nicht zufrieden sind. Und es dürfte aus diesem Bedürfnis heraus klar sein, dass die Menschheit immer schon im Prinzip versucht, den Markt zu organisieren, sprich ihn im Hinblick auf eine bessere Berücksichtigung individueller Anliegen zu ordnen. Auch bei diesen Ordnungsversuchen oder Organisationsversuchen kommt aber, wie das in gesellschaftlichen Zusammenhängen leider Gottes immer der Fall ist, ein Handlungszusammenhang zustande, der nicht unbedingt mit dem zu tun hat, was ursprünglich das eigentliche Anliegen dieser Unternehmung gewesen ist. Das heißt, auch wenn wir versuchen, eben durch sozialpolitische Maßnahmen den Markt zu ordnen oder auch vielleicht durch rechtliche Maßnahmen und vieles mehr diesen Markt zu ordnen, entstehen Handlungszusammenhänge, die unter Umständen in ganz andere Richtungen wirken, als wir das ursprünglich gewollt haben. Ich habe diesbezüglich dieses Beispiel der fairen Milch gebracht hier in Österreich, nicht? Die faire Milch, diese rot-weiß-rote Kuh, die da heute auf vielen österreichischen Milchbauernhöfen herumsteht und die im Prinzip symbolisiert, dass derjenige Bauer, der eben bei diesem Projekt faire Milch mitmacht, nicht zufrieden ist mit den Preisen, die seine Milch am herkömmlichen Markt, sprich am klassischen, traditionellen Markt, aktuell einfährt. Und er versucht deswegen, oder die Genossenschaft oder der österreichische Bauernbund, versucht deswegen über diesen Zweitmarkt, nichts anderes ist es, oder diesen Organisationsversuch des ersten Marktes, eine für die Betroffenen günstigere Handelssituation zu schaffen oder eine Tauschsituation zu schaffen, in der die österreichischen Milchbauern eher zu ihrem Recht kommen. Und wir haben davon gesprochen, dass eigentlich unvermeidbar, aus theoretischer Sicht, dadurch erneut Handlungszusammenhänge entstehen, die nicht unbedingt dem entsprechen werden, was sich die einzelnen Milchbauern davon erhoffen oder erwarten. Das ist die Problematik. Das heißt im Prinzip, auch solche Maßnahmen, die selbstverständlich notwendig sind, Rahmenmaßnahmen, um eben bestimmte Handlungszusammenhänge im Hinblick auf unsere Bedürfnisse zu ordnen oder zu organisieren, müssen genau genommen beweglich gedacht werden. Diese Art von Sozialphilosophie, die ich hier versucht habe, ein Semester lang vorzuführen, plädiert für einen Umstieg von der klassischen, relativ statischen Sicht der Dinge. Statisch bedeutet, Märkte gibt es über Jahrhunderte und gibt es auch die weiteren Jahrhunderte, und deswegen können wir die Ordnungsbemühungen für Märkte genauso statisch denken, wie wir die Märkte selbst statisch denken. Also das heißt, eine Sozialphilosophie, die von dieser statischen Sicht der Dinge einen Schwenk vollzieht hin zu einer beweglichen Sicht der Dinge, zu einer dynamischen Sicht der Dinge. Das Wort Dynamik ist deswegen in dieser Lehrveranstaltung von besonderer Wichtigkeit gewesen. Bitte, das Wort Dynamik wird keine dieser Begrifflichkeiten sein, die bei der Prüfung eine besondere Rolle spielen. Dazu ist es zu abstrakt und zu weit gefasst. Sehr wohl mag es aber natürlich in den Antworten, die Sie dann zu den entsprechenden Begrifflichkeiten vorlegen, eine Rolle spielen. Das heißt, grundsätzlich geht es darum, auch das Denken innerhalb der Philosophie von statischen Bedingungen auf dynamische Bedingungen umzustellen. Nichtsdestotrotz kommen uns natürlich die statischen Bedingungen immer wieder ins Konzept. Schon in diesem Dual von Interpretieren und Verändern, das eben dieser Lehrveranstaltung zugrunde liegt, ist ja bis zu einem gewissen Grad dieses Wechselverhältnis oder diese Beziehung von Statik und Dynamik angesprochen. Eine Interpretation ist etwas, zumindest temporär Festgehaltenes, sonst wäre es keine Interpretation. In dem Moment, wo ich all die Sinneseindrücke, die dieses Ding hier auf mich vermittelt oder auf mich ausübt, als Tisch interpretiere, habe ich zumindest temporär einen statischen Zustand geschaffen. Auch wenn Sie im nächsten Moment sagen, naja, ich bin gar nicht dafür, dass das Tisch heißt, ich bin dafür, dass das Table genannt wird oder sonst wie, nicht? Habe ich zumindest temporär einen Zustand festgehalten, den ich eben Tisch genannt habe. Das ist natürlich ein sehr triviales Beispiel, aber es ist natürlich im Rahmen der Philosophie ein sehr prominentes Beispiel, weil sich daran diese ganze Thematik von Zeichen und Bezeichnetem entzündet. Über die haben wir ausführlich gesprochen. Und die dahinter steckende Problematik des Nicht-Identischen beleuchtet. Auch darüber haben wir ausführlich gesprochen. Das Nicht-Identische, ich wiederhole, ist dasjenige, das eben auch aufgrund dessen, dass sich die Bezeichneten, die heißt, das heißt die temporär mit statischen Bezeichnungen bezeichneten Dinge, verändern und damit etwas erkennen lassen, was in dieser temporären Bezeichnung noch nicht mitgedacht war. Das heißt, wenn ich, eine Gesellschaft als sozial bezeichne, dann habe ich einen temporär festgehaltenen Zustand geprägt, der eben unter Umständen, und das ist das Interessante dabei, ich komme gleich nochmal ausführlicher darauf zurück, unter Umständen selbst dazu beiträgt, das, was ich bezeichnet habe, zu verändern. Und damit passt das, was ich bezeichnet habe, unter Umständen schon aufgrund dessen, dass ich es bezeichnet habe, nicht zu dem Zeichen, zu dem ursprünglichen. Das ist jetzt da natürlich ein bisschen komplexerer Zusammenhang, auf den ich vielleicht kurz ein bisschen ausführlicher nochmal zu sprechen komme. Wir haben das, glaube ich, am Beispiel der real existierenden sozialistischen Gesellschaft kurz verdeutlicht. Das lässt sich auch im Hinblick auf individuelle Identitäten recht gut verdeutlichen, aber bleiben wir kurz nochmal, einfach um das Beispiel weiter zu spinnen, bei dieser sozialistischen Gesellschaft. In dem Moment, in dem ich die Gesellschaft der damaligen Sowjetunion, sagen wir mal im Jahr 1917, als sozialistische Gesellschaft bezeichne oder entwerfe zunächst einmal, weil sie sich ja vielleicht selbst noch nicht als so sozialistische Gesellschaft gesehen hat, zumindest im Jahr 1917, habe ich natürlich gewisse Zukunftsvorstellungen für diese Gesellschaft. Sozialistische Gesellschaft, naja, im Allgemeinen eine Gesellschaft, die eben möglichst sozial mit ihren Mitgliedern umgeht, im weitesten Sinn, es reicht, wenn wir so ganz grobe Konzepte uns mal vor Augen halten, braucht man gar nicht auf die Details eingehen. Aber ich habe dieser Gesellschaft damit natürlich ein gewisses Zukunftsbild verpasst, indem ich sie aktuell so benenne. Dieses Zukunftsbild hat mir oder determiniert bis zu einem gewissen Grad meine aktuellen Handlungsmöglichkeiten. Das heißt, um diese sozialistische Gesellschaft, die ich hier und jetzt so bezeichnet habe, in Zukunft tatsächlich zu einer sozialistischen zu machen, muss ich eben gewisse Dinge unternehmen, die ich hier und jetzt unternehmen muss. Zur Verdeutlichung, um diese Dinge, vor allem im sozialen Maßstab, dann unternehmen zu können, brauche ich natürlich, naja, Sie können sich zusammenreimen, möglichst viel Zustimmung in der Gesellschaft. Das heißt, ich muss viele davon überzeugen, dass mein Bild dieses Sozialismus das allein selig machende Bild dieses Sozialismus ist. Und es wird dazu ganz brauchbar sein oder sinnvoll sein, wenn ich in der Vergangenheit dieser Gesellschaft nach Aspekten Ausschau halte, die mich in der Gegenwart rechtfertigen lassen, dass es wirklich eine sozialistische Gesellschaft sein soll. Das heißt, ich werde die Vergangenheit dieser Gesellschaft durchforsten, ob es in dieser Gesellschaft schon mal irgendwelche besonderen Aspekte gegeben hat, besondere Anzeichen dafür gibt, dass sich diese Gesellschaft dafür eignet, vielleicht sogar besser als die kapitalistischen Gesellschaften im Westen, dafür eignet, eine sozialistische Gesellschaft zu werden. Ich bin mir jetzt nicht sicher, inwieweit wir es im Detail hier angesprochen haben, aber es gibt eine ganze Reihe von berühmten Erkundungen, die im Rahmen dieses sozialistischen Projektes durchgeführt wurden, unter anderem dass in der russländischen Gesellschaft, in der landwirtschaftlich organisierten frühen russländischen Gesellschaft, nach speziellen Kommunalformen Ausschau gehalten hat, die eben so etwas wie eine Vorbedingung für den Kommunismus, also das, was im Rahmen des Sozialismus als besonders anstrebenswert angesehen wurde, gesucht hat. Also das heißt, es hat so eine Geschichtsschreibung gegeben, die sich besonders dieser besonderen Sozialform der Dorfgemeinschaft, der Gemeinde, der Obschina, so hat das auf Russisch geheißen, angenommen hat, von der man eben geglaubt hat, dass sie so etwas wie ein urkommunistisches Zusammenleben der Dorfbewohner dargestellt hat. Und Sie kennen die Geschichte, oder vielleicht, ich weiß jetzt nicht, inwieweit wir es hier ausgeführt haben, aber die Wiederholung bestenfalls. Sogar Karl Marx wurde dann sehr wirkungsvoll von einer russländischen Sozialistin am Ausgang des 19. Jahrhunderts, kurz bevor Karl Marx gestorben ist, per Brief gefragt, ob er denn glaube, dass, weil in Russland diese Sonderform der Gemeinde oder der Kommune, der Dorfgemeinschaft existiert hat, die russländische Gesellschaft besonders befähigt wäre, den Sozialismus einzuführen. Ich betone das deswegen. Zuvor, bevor diese ganze Diskussion um den Sozialismus in Russland ins Rollen gekommen ist, haben sich nicht sonderlich viele Leute und schon gar nicht in gesellschaftlich relevantem Ausmaß mit der Frage der Dorfgemeinschaft in Russland beschäftigt. Das mag es gegeben haben oder es mag es nicht gegeben haben, die Interpreten, das heißt die Geschichtsschreiber oder die Philosophen oder wer auch immer, haben das nicht zur Kenntnis genommen und deswegen hat es nicht existiert. Zumindest in diesem sozialen Kontext. Erst als 1917, sagen wir mal, das Bild des Sozialismus als relevantes Bild in dieser ganzen gesellschaftlichen Diskussion zu stehen gekommen ist, haben sich Historiker in die eigene Vergangenheit zurückgewendet und haben diese Vergangenheit aufgearbeitet und damit partiell neu geschrieben. Das Konzept der Dorfgemeinschaft, der Obschüner, hat es zuvor in diesem Ausmaß nicht gegeben und in diesem Sinn nicht gegeben. Das heißt, genau genommen haben diese Historiker nicht etwas erkundet, was bereits in der Vergangenheit vorhanden war, sondern sie haben tatsächlich ihre eigene Geschichte neu geschrieben. Aufgrund dessen, dass ihnen das relativ erfolgreich gelungen ist, haben sie natürlich auch Erfolg dabei gehabt, dieses Projekt oder dieses Konzept des Sozialismus politisch umzusetzen. Das heißt, die Sowjetunion hat sich bis zu einem gewissen Grad auch aufgrund dessen konstituiert, weil es ihr gelungen ist, in der Vergangenheit Aspekte aufzuzeigen, neu zu schreiben, unter Anführungszeichen, die für dieses Konzept relevant gewesen sind und die vor allem dabei geholfen haben, dieses Konzept politisch, das heißt der Gesellschaft, schmackhaft zu machen. Indem das gelungen ist, ist es natürlich bis zu einem gewissen Grad auch wieder gelungen. Also das heißt, das hat dazu beigetragen, die Sowjetunion ein Stück mehr zu etablieren. Die Gegenwart, die aktuellen Handlungen, Handlungsmöglichkeiten in diesem Rahmen neu zu definieren. Und indem diese Handlungsmöglichkeiten in der Gegenwart neu definiert wurden, neu determiniert wurden, wurde mit der Zeit allmählich auch ein neues Zukunftsbild notwendig und möglich. Sie wissen es vielleicht, also zu Beginn der Sowjetzeit ist es der sowjetischen Führung, der sowjetischen Regierung primär um ein Einholen des Westens gegangen. Also in wirtschaftlicher Hinsicht hat man versucht, die Industrialisierung so zu forcieren, dass eben so schnell wie möglich der Westen eingeholt werden kann. Das war das aktuelle und relevante Zukunftsbild der frühen Sowjetunion. Ab 1960, und Sie können sich die entsprechenden politischen Reden diesbezüglich anschauen, das ist ganz interessant, wenn man sich das vor Augen hält, ab 1960 ungefähr geht es nicht mehr nur um ein Einholen, sondern da geht es dann sehr dezidiert um ein Überholen des Westens. Denken Sie an die Raumfahrt zum Beispiel, ein sehr prominentes Projekt, bei dem es explizit darum gegangen ist, den Westen nicht mehr nur einzuholen, sondern ihn zu überholen. Und denken Sie natürlich auch an die Verteidigungsindustrie dieses großen Landes, von dem man bis zu einem gewissen Grad auch davon sprechen kann, dass sie in einigen Punkten den Westen sogar überholt hat. Das heißt, dadurch, dass die Sowjetunion, also dieses System, in der Gegenwart seine Vergangenheit neu geschrieben hat, hat sie in der Gegenwart eine Veränderung bewirkt, die ihr ein neues Zukunftsbild ermöglicht hat. Und dieses neue Zukunftsbild hat natürlich seinerseits auch wieder zurückgewirkt bis zu einem gewissen Grad auf die Gegenwart und hat in der Gegenwart erneut eine Neuschreibung der Vergangenheit möglich gemacht, die erneut auf die Gegenwart zurückgewirkt hat und so weiter und so weiter. Bitte, diese Beweglichkeit, dieses beständige Neuschreiben von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft können Sie natürlich auch jetzt im Hinblick auf die persönlichen oder individuellen Lebensentwürfe von uns Individuen durchspielen. Es gibt dieses Konzept übrigens bei Lacan, einem Psychotherapeuten, Psychoanalytiker, der eben die persönlichen Vergangenheitsinterpretationen diesbezüglich untersucht hat und gefunden hat, dass eben je nach Lebenssituation andere Aspekte der eigenen Vergangenheit natürlich in den Vordergrund gestellt werden, andere dafür vergessen werden oder sogar verdrängt werden. Und anhand dieser Selbstbildnisse, die damit entworfen werden, natürlich auch zukünftige Erwartungen an die eigene Entwicklung des Daseins herangetragen. Das heißt, wir entwerfen uns natürlich im Hinblick auf unsere Lebensplanung, auf unser Dasein. Und wir tun das, indem wir beständig, ohne dass wir es merken natürlich, unsere Vergangenheit neu schreiben. natürlich, ich meine, das sind Dinge, die so unbewusst stattfinden, dass man es im Allgemeinen natürlich auf individueller Ebene schon gar nicht und auf sozialer Ebene auch nur sehr vermittelt wahrnimmt. Und ich habe davon gesprochen, Sekunde nur, ich habe davon gesprochen, dass in Gesellschaften, in denen relativ einheitliche Entwicklungen stattfinden, aufgrund dessen, dass sich alle zur gleichen Zeit mehr oder weniger in derselben Lebenssituation befinden, diese Bewegung auch nicht wahrgenommen werden kann. Also landwirtschaftliche Gesellschaft, die sich vielleicht partiell natürlich, oder nicht nur vielleicht, die sich ganz sicher auch partiell immer wieder umorientiert, aber in der eben alle gemeinsam diese Umorientierung vornehmen, nimmt aufgrund der Gleichzeitigkeit dieser Bewegung diese Umorientierung nicht wahr. In einer modernen, heterogenen Gesellschaftswelt, also in einer Weltgesellschaft, in der sehr unterschiedliche Entwicklungen gleichzeitig, nämlich gleichzeitig und ungleichzeitig stattfinden, wird das sehr wohl wahrnehmbar. Zum Beispiel im Hinblick auf die Entwicklung des sowjetischen Systems, die ich gerade vorgeführt habe. Also der Westen sagt sich dann, na schau her, wie die mit ihrer Vergangenheit umgegangen sind. Ich weiß nicht, Sie kennen die berühmten Diskussionen darüber, dass unter Stalin Personen aus diesen berühmten Politikerfotos da rausretuschiert wurden, weil sie nicht mehr legitim waren. Also man wollte dann zu einer gewissen Zeit vorführen, dass, ich weiß nicht, berühmte Mitbegründer der Sowjetunion, Leon Trotzki, Bucharin und wie sie alle geheißen haben, eigentlich gar nicht dabei gewesen sind. Deswegen hat man sie rausretuschiert. Das war eine sehr berühmte Technik, die auch vervollkommnet wurde. Also lange Zeit, bevor es Photoshop und Ähnliches gegeben hat, waren die Retoucheure in der ehemaligen Sowjetunion weltführend in ihrer Technik. Also auch das ein interessanter Aspekt. Nichtsdestotrotz, also da wurde aus dem Westen beobachtet, wie denn das Sowjetsystem mit seiner eigenen Vergangenheit umgeht. Man hat sich echauffiert, man hat sich schockiert gezeigt, nur um dann mit einigen Jahren Abstand darauf zu kommen, dass das kein Spezifikum des Sowjetsystems ist, sondern dass selbstverständlich jede Gesellschaft so verfährt, so verfahren muss, ganz einfach, weil sie sich beständig in Bewegung befindet. Ich weiß nicht, wenn Sie sich die US-amerikanische Politik vor Augen halten, da gibt es unter Garantie eine ganze Reihe von Aspekten in der Vergangenheit, in der Zukunft, im Selbstbild dieser Gesellschaft zu finden, die unter George W. Bush definitiv anders zu stehen kommen als bei einem seiner Vorgänger zum Beispiel. Nicht? Aber gut, dies zur Beleuchtung dessen, dass die moderne Gesellschaft und die Bedingungen ihrer Veränderung dynamisch gedacht werden müssen. So, Sie haben vorher aufgezeigt.
Ja, dann, das heißt, zum Beispiel Österreich interpretiert seine Vergangenheitsgeschichte als Opfer.
Naja.
Und das ist eine, wie sagt man, diese Interpretation möchte man für die zukünftigen möglich womöglich einen Österreich interpretiert oder als Fundament dargestellt. Oder können wir auch das für die Türkei nennen, als die Armenier, die sagen, es gibt keine
Frage.
Die sehen das nicht.
Türkei nicht, also, oder sagen wir Türkei, Armenien. Oder natürlich jetzt auch Kurden und
ja.
Also es dürfte klar sein, dass alleine die Möglichkeit, in der eigenen Zukunft so etwas wie eine EU-Mitgliedschaft zu verorten, das heißt, die Möglichkeit, dass man irgendwann in der Zukunft ein EU-Mitglied werden könnte, bringt es natürlich mit sich, dass man seine eigene Vergangenheit sowohl, das ist das Interessante bei differenzierten Gesellschaften, nicht? Sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung neu schreibt, nämlich zum Beispiel die Armenier-Problematik auf der einen Seite herausstellt und sagt, ja, wir haben damals einen sehr genoziden Umgang mit unseren Minderheiten gepflegt und vieles mehr, und auf der anderen Seite Nein, wir haben das auf keinen Fall getan. Und Sie finden heute in der Türkei, da traue ich mich wetten, obwohl ich kein Experte dafür bin, Sie finden Historiker, die das eine betonen und die das andere betonen.
Die andere betonen
ich würde mal sagen, dass es eine ganze Reihe von europaorientierten Politikern oder auch politischen Parteien gibt, die wahrscheinlich sogar so etwas wie eine Projektförderung für eine entsprechende Geschichtsaufarbeitung finanzieren. Ne? Das ist natürlich bei uns, ich weiß nicht, Österreich, was gibt es für relevante Probleme aktuell? Ich weiß nicht, denken Sie an die... Auch da, ne? Natürlich. Also es ist im Prinzip all das. Natürlich wird es in Kärnten wird's Leute geben, die sagen, naja, der Einfluss der Wenigen ist ein Pro. Verschwinden und deswegen brauchen wir diese Zweisprachigkeit. Ja, und auf der anderen Seite Leute, die genauso daran arbeiten, eben die immer schon Jahrhunderte, Jahrtausende lang zurückreichende gute Nachbarschaftlichkeit und natürlich auch Wechselwirkung zu slawischen Kulturen herauszustellen. Ja? Ganz klar. Aber ich weiß nicht, denken Sie an diese Repatriationszahlungen, die aktuell diskutiert werden. Ein ganzer Zweig unserer Geschichtswissenschaften ist damit beauftragt worden, zum Beispiel festzustellen, welche Fabriken, welche Unternehmen in Österreich unter Umständen doch in irgendeiner nicht ganz astreinen Art und Weise enteignet wurden im Dritten Reich. Nicht? Das ist, nur zur Verdeutlichung noch, das ist natürlich eine Geschichtswissenschaft, wo man sagt, naja, bis zu einem gewissen Grad mag es immer schon Historiker gegeben haben, oder zumindest seit dem Phänomen gegeben haben, die sich damit interessiert, damit auseinandergesetzt haben. Aber gesellschaftlich relevant wird es natürlich dann, wenn die auch ihre Fördergelder bekommen. Das heißt, wenn die Gesellschaft das als relevante Neuschreibung der Geschichte wahrnimmt und sagt, okay, wir bezahlen jetzt extra dafür, dass eine ganze Gruppe von Wissenschaftlern, von Historikern sich damit beschäftigt, ob es tatsächlich so viele enteignete Fabriken im Dritten Reich gegeben hat und ob die heute auch noch teilweise illegal existieren oder nicht ganz astrein existieren.
Der Kollege, die Opferthese gesprochen hat, das sieht man unserer ganz gute Dynamik, glaube ich, von der Sie sprechen, die 50 Jahre lang nicht Opfer waren.
Ja.
Die wissen nur nichts. Dann unterfernimmt die GST von wegen, ja okay, waren wir dabei. Und jetzt letzte Rückkopplung, gerade im Gedankenjahr konnte man ganz gut sehen, dass wieder voll der Schwenk, also die Dynamik in die andere Richtung passiert ist. Wie war es? Nö, ist
ja.
Also Schlüsselaussagen gibt es ja einige. Ne?
Ganz genau. Ne? Ganz richtig. Ne? Eine beständige Neuschreibung. Ich meine, eben, klassisch geht die Geschichtswissenschaft davon aus, es mit einem Faktenbestand, einem unveränderlichen, einem Ding an sich, ich betone, einem unveränderlichen Faktenbestand zu haben, der nur gehoben werden braucht und wo man ganz objektiv, wissenschaftlich eben daran herantritt und sagt, okay, wir untersuchen das. Aus dieser Sicht der Dinge gibt so etwas wie eine unveränderliche Geschichte, eine feststehende Geschichte nicht. Es gibt nur verschiedene Bilder einer Vergangenheit, die zu gewissen Zeiten und zu anderen Zeiten dann weniger relevant scheinen, beziehungsweise weniger relevant scheinen. Und das beständig neu. Auch das erfordert ein grundsätzliches Umdenken. Bitte, dann ist natürlich jetzt philosophisch sehr wohl zu diskutieren. Das ist sozusagen eine im Hinblick auf klassische philosophische Herangehensweisen doch zu einem gewissen Grad provokante These, keine Frage. Und sie sind natürlich selbstverständlich, möchte ich betonen, bei ihren Prüfungsarbeiten auch gefordert, das kritisch zu hinterfragen. Sprich, wenn sie anderer Meinung sind, diese andere Meinung zum Ausdruck zu bringen, mit Argumenten selbstverständlich. Also das heißt, das sollte dann gegebenenfalls nicht nur durchstehen, das glaube ich überhaupt nicht. Sondern sollte natürlich argumentiert werden. Ich gestehe sehr gerne offenherzig zu, dass die Prüfungssituation wahrscheinlich bei weitem nicht den geeigneten Rahmen dafür abgibt, solche komplexen Dinge dann zu thematisieren. Wer da Gesprächsbedarf hat, ist erstens mal auf das Pro-Seminar im nächsten Semester verwiesen und zweitens selbstverständlich gerne auch immer wieder auf meine Sprechstunde, wo man gern kommen mag und diskutieren mag. Oder wenn es wirklich um ein tiefgreifendes philosophisches Gespräch geht, das interessant ist, das möchte ich auch dazu sagen, bin ich natürlich selbstverständlich auch privat jederzeit bereit, da weiter zu sprechen. Also wenn mich wer auf grundlegende Denkfehler oder was halt Widersprüche und Ähnliches aufmerksam machen will und darauf hinweisen will, dass die Geschichte sehr wohl und was nicht auch sonst in Rechnung steht, sehr wohl mit so etwas wie einem feststehenden und mit einer ontologischen Basis zu rechnen. Na gut, wie auch immer. Sie? Nein, wer weiß.
Ich habe vor kurzem verliert. Sie gesagt haben, die Geschichte wird immer neu geschrieben. Ich habe das jetzt, ich war vor kurzem gesehen, dass die Mythologie jetzt ein bisschen herumwankt, die griechische Mythologie, weil sie jetzt in Russland die Knochen von Amazoninnen gefunden haben, wo man ja bisher geglaubt hat, dass sie in der Mythologie, dass das ein Märchen eher zuzuordnen ist, und jetzt haben sie quasi die ersten Funde, dass da gewisse Dinge in dieser Geschichte, dass sie wirklich wahr sind. Ja. Oder etwas übertrieben geschrieben wurden. Mhm. Und da passiert jetzt da geschichtlich auch, also was die Mythologie und Geschichte betrifft, totale Veränderungen.
Ja, denken Sie an das klassische Selbstbild der Europäer. Nicht? Also wir haben uns natürlich immer schon als besonders privilegierte Gesellschaft, als Outstanding in der Welt wahrgenommen, nicht? Und müssen plötzlich im 20. Jahrhundert feststellen, dass wir so outstanding bei weitem nicht sind. Und schreiben natürlich dahingehend nun unsere ganze Geschichte wieder. Bitte, ganz kurz, ja, ein kleiner Hinweis, ja, da auch, ich nehme es zur Kenntnis, ein kleiner Hinweis nur, weil ich doch auch bis zu einem gewissen Grad selbst Historiker bin oder zumindest an einem historischen Institut tätig bin. Sie kennen diese berühmten Bemühungen, so etwas wie historische Wissenskanons vorzulegen. Das heißt, ich weiß halt zum Beispiel Daten, die in irgendwelchen Archiven, sei es jetzt auch in der Sowjetunion oder sonst wo, lagern, so genau zu durchforsten und so systematisch zu durchforsten, dass man davon ausgehen kann, das hat sich jetzt erledigt. Diese Daten sind aufgearbeitet und sind in einem Nachschlageband verfügbar für alle kommenden Historiker niedergeschrieben, und man braucht sozusagen diesen ganzen Datenbestand, der jetzt vielleicht, ich weiß nicht, aus irgendwelchen alten Archivmaterialien oder auch als Tonscherben oder was auch immer, womit es immer die Geschichte zu tun hat, nicht, vorliegt. Man braucht das nicht noch einmal systematisch durchzukämmern. Man hat jetzt das Ganze systematisiert und es liegt vor und man ist sozusagen mit dieser Arbeit zumindest einmal fertig. Man kann sich jetzt aufbauend auf das, was vorliegt, in diesen Wissenskanons weiteren Interpretationen widmen. Schmöcks. Die Geschichtswissenschaft, und Sie können sich dessen in den letzten Jahren vergewissern, ist genau aufgrund dieser ständigen Neuschreibung ihrer eigenen Herangehensweise beständig gezwungen, die gleichen Scherben, die gleichen Knochen, die gleichen Archivmaterialien erneut hervorzugraben und aus einer anderen Perspektive das Ganze noch einmal durchzugehen. Ja? Ich weiß nicht, wenn Sie Bevölkerungszahlen haben, Registrationsnummern hier in Wien zum Beispiel, die Sie schon einmal aber wirklich haarklein durchkontrolliert haben, zum Beispiel vielleicht sogar per Faksimile festgehalten haben und fototechnisch abrufbar gemacht haben und vieles mehr, dann kommt es einfach, weil sich eine neue wissenschaftliche Erkenntnis einstellt, plötzlich darauf an, dass die Art des Papiers, auf dem diese Daten gedruckt wurden, damals relevant wurde. Und Sie müssen das Ganze wieder hervorkramen und eben jetzt zum Beispiel auch das Papier untersuchen. Oder ich weiß nicht, die Handschrift, mit der die Beamten das damals niedergeschrieben haben. Und vieles mehr. Also es ist sozusagen aufgrund dessen, dass wir uns in der Gegenwart unser Selbstbild auf eine bestimmte Zukunft beständig verändern, notwendig auch die Vergangenheit immer wieder neu zu schreiben. Anders kann man es nicht formulieren. Und das zermürbt natürlich die Geschichtswissenschaften, das ist keine Frage. Also auch die Geschichtswissenschaften, so verlockend es sein mag, sind keine Wissenschaften, die es mit unveränderlichen Dingen zu tun haben.
Da werden Sie auch ziemlich schlecht beschäftigt. Also
naja, man könnte, also spontan würde man sagen, es gibt auch so viel zu tun. Ne? Also selbst wenn, weiß nicht, die Knochen der vorliegenden Dinosaurier einfach nur mal insgesamt systematisiert werden sollten, ne? Ist schon viel zu tun.
Ja.
Darüber hinaus werden dann auch ständig neue gefunden. Es kommt sowieso auch da was dazu. Aber prekär wird es dann, wenn es eben ständig neue Untersuchungsmethoden gibt, nicht? Mit denen man diese Knochen wieder analysieren kann. Dann kommt man alle paar Jahre drauf, ja, aber den Kalkgehalt, oder ich weiß nicht, ich bin jetzt kein Chemiker oder sonst was, nicht? Aber diesen Gehalt dieser chemischen Substanz haben wir damals eben nicht untersucht. Jetzt müssen wir das Ganze noch einmal durch so ein Verfahren durchführen. Und. Na gut. Im Prinzip geht es darum, dass die Sache beweglich ist.
Darf ich nur vorschlagen, die Fragen nach der Wiederholung des Stoffes zu stellen, damit man mit dem Stoff durchkommt?
Achso, ja, genau. Das ist ein guter Vorschlag. Also ich mache kurz mal, das war, also im Prinzip Individuum, Gesellschaft, sehr wichtiger Themenkomplex, diese Beweglichkeit, ein sehr wichtiger Themenkomplex, die Beziehung von Interpretation und Veränderung, die ich jetzt so kurz mal im Hinblick auf dieses Wechselverhältnis Zeichen und Bezeichnen, das thematisiert habe. Ein sehr wichtiger Themenkomplex. Was mir, ja, machen wir vielleicht zuerst da weiter, diese Handlungszusammenhänge, Stichwort Markt, von denen ich gesprochen habe, determinieren natürlich unsere Handlungsmöglichkeiten. Das dürfte klar sein, auf einem Markt habe ich gewisse Möglichkeiten und sehr viele andere Möglichkeiten nicht. Der Markt rechnet im Allgemeinen nicht damit, dass dort Dinge einfach genommen werden, ohne dafür zu bezahlen. Dafür ist dann ein anderer gesellschaftlicher Teilbereich zuständig. Also das heißt, der Markt, um am Markt teilzunehmen, sind bestimmte Vorgaben einzuhalten. Ich muss das, was ich anbiete, naja, bis zu einem gewissen Grad mit voraussagbarer, naja, Zuverlässigkeit anbieten. Also ich kann nicht halt sagen, ja, ich biete es an und morgen nehme ich es wieder zurück. Oder wenn ich ein etablierter Händler bin, dann mit einer bestimmten Regelmäßigkeit, nicht? Also wird kaum jemand regelmäßig zum Biller gehen, wenn er damit rechnen kann, dass das Warenangebot sich morgen schon wieder ganz verändert hat oder vielleicht nicht da ist und ähnliches. Also eine ganze Reihe von Bedingungen sind da vorgegeben, die natürlich jetzt die Handlungen eingrenzen, kanalisieren, die in diesen Handlungszusammenhängen möglich sind. Und sie kanalisieren damit natürlich auch die Planung dieser Handlungen, das Kalkulieren der Schritte, die ich in diesem Handlungszusammenhang unternehmen werde und vieles mehr. Wir haben diesbezüglich das Stichwort Bounded Rationality besprochen. Also sowas wie eingegrenzte oder beschränkte Rationalität. Gerade in der klassischen Philosophie, denken Sie an so weittragende Konstrukte wie das etwa von Hegel im Hinblick auf den absoluten Geist. Gerade in der Philosophie wird sehr gerne so etwas wie zu Ende denken in Rechnung gestellt. Das heißt, man will tatsächlich bis ins letzte Detail Dinge durchrationalisieren. Und gibt sich nicht damit zufrieden, dass das eine Art von Rationalität sein mag, die vielleicht hier im Hörsaal eine gewisse Relevanz hat, aber da draußen auf der Straße vielleicht nicht. Sondern man will allgemeingültige, grundsätzliche, ewige Zusammenhänge, Wahrheiten erschließen. Dieses Konzept der Bounded Rationality weist im Gegensatz dazu darauf hin, dass wir stets in Nischen operieren, in Bereichen relativer Eigenständigkeit, wie ich das genannt habe. Ein solcher Bereich relativer Eigenständigkeit ist zum Beispiel die Universität oder der hier vorliegende Hörsaal. Innerhalb dieses Hörsaals machen gewisse Dinge Sinn und andere Dinge machen überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, ich habe in diesem Semester auch davon gesprochen, dass es wahrscheinlich keinen großen Anschlusswert haben wird, wenn ich hier zu tanzen beginne. Naja, ich werde es trotzdem nicht ausprobieren, auch wenn... Naja, sagen wir mal so, das ist gar nicht so uninteressant, das zu diskutieren. Natürlich hat es auch Anschlusswerte, nur nicht diejenigen, die gemeinhin im Rahmen eines Universitätsstudiums oder im Rahmen des Wissenschaftsbetriebs besonders gewertet werden oder besonders geschätzt werden. Nicht? Dürfte klar sein. Das heißt, all das, was hier argumentiert werden kann, was hier diskutiert werden kann, was hier wahrgenommen werden kann, findet innerhalb derjenigen Grenzen, und zwar tatsächlichen Grenzen, statt, die durch die Institution Universität und durch die Einrichtung Hörsaal hier vorgegeben sind. Auch wenn natürlich in der Philosophie aus klassischer Sicht darauf plädiert wird, dass das gefälligst nicht nur hier Relevanz haben soll. Selbstverständlich sind wir Philosophen darauf aus, grundlegende Dinge zu erkunden. Grundlegende Wahrheiten, ewige Wahrheiten in den Raum zu stellen. Auch diesbezüglich eine gewisse Diskrepanz zur klassischen Herangehensweise der Philosophie. Es dürfte klar sein, dass im Bereich des Wissenschaftsbetriebs eine Sonderart des Denkens, des Wahrnehmens, des Handelns besteht, die natürlich von der Gesellschaft, weil die Gesellschaft sich darauf geeinigt hat, das für gut zu halten, besonders handlungsentlastet wird. Das heißt, wir sind in den Wissenschaften dazu angehalten, eben nicht unmittelbar auf zum Beispiel umsetzbare Wissensstände hinzuarbeiten, unmittelbar auf dem Markt verkaufbare Wissensstände hinzuarbeiten. Natürlich kommt es auch und zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlichem Ausmaß auch darauf an. Das sei nicht übersehen. Und in der aktuellen Situation der Universitäten in Österreich könnte man sagen, naja, da wird doch einiger Druck ausgeübt, der vielleicht zu früheren Zeiten nicht in dem Ausmaß vorhanden gewesen. Aber nichtsdestotrotz unterliegen wir hier ganz anderen Denk- und Wahrnehmungs- und auch Handlungsbedingungen, als eben, ich weiß nicht, draußen auf der Straße bestehen würden. Das dürfte klar sein. Nicht? Also schon alleine das, was ich hier von mir gebe, der Versuch, das so differenziert wie möglich von mir zu geben und vieles mehr, würde da draußen auf der Straße völlig anders zu stehen kommen. Das heißt, es geht um Bounded Rationality, die eben in Bereichen relativer Eigenständigkeit zu stehen kommt und die immer in diesen Bereichen zu stehen kommt, die ohne diese Bereiche nicht denkbar ist. Auch draußen auf der Straße herrscht aufgrund dessen, dass es sich um die österreichische Gesellschaft handelt, dass es sich um eine Gesellschaft mit einer bestimmten Geschichte handelt, mit einer bestimmten Augenblickssituation, also das heißt einer bestimmten Gegenwart und einem bestimmten Zukunftsbild handelt, eine ganz spezifische Situation vor, die sich selbstverständlich von einer Situation, von einer ähnlichen Straßensituation in Lagos, Nigeria unterscheidet. Das dürfte klar sein. Nichtsdestotrotz sind all das natürlich Rahmenbedingungen unseres Handelns, unseres Denkens, unseres Wahrnehmens. Rahmenbedingungen, die wir natürlich individuell im Alltag, wenn man das so nennen will, nicht wahrnehmen. Und von denen es auch nicht sinnvoll wäre, sie wahrzunehmen. Das dürfte ja klar sein. Nicht? Also, wenn ich mir jedes Mal überlegen muss, was alles im Spiel ist, damit ich eine bestimmte Handlung setzen kann, damit ich bestimmte Dinge so wahrnehme, wie ich sie wahrnehme, dann wäre ich hoffnungslos überfordert. Wir brauchen diese Rahmenbedingungen, um eben überhaupt handeln zu können. Und sie sind von der Gesellschaft vorgegeben. Ja, und in dem Zusammenhang stellt sich ein weiterer, oder bietet sich die Diskussion eines weiteren Begriffs an, der mir persönlich, der mich sehr interessiert und der mir auch ein großes Anliegen ist. Das ist der Polykontextualität. Ich habe davon gesprochen, dass eben die moderne Gesellschaft eine Gesellschaft ist, in der es sehr viele solche Handlungszusammenhänge gleichzeitig gibt. Wenn man idealtypisch davon ausgeht, dass in einer Gesellschaft, wo primär, noch einmal, wo primär Landwirtschaft oder landwirtschaftlich gearbeitet wird und die Probleme alle im Prinzip im Umfeld dessen angesiedelt sind, was man so unter landwirtschaftlicher Tätigkeit betrachtet, in einer solchen Gesellschaft ist natürlich ein großer Teil der Gesellschaft mit ähnlichen Rahmenbedingungen unterwegs. Das heißt, die operieren in einem sehr ähnlichen Kontext, zumindest aus heutiger Sicht rückblickend betrachtet, idealtypisch betrachtet. Für die Betroffenen schaut die Welt unter Umständen genauso differenziert und heterogen aus wie für uns. Hier aktuell, das dürfte klar sein. Nicht? Weil, ich weiß nicht, die Vielfalt an Naturwahrnehmungen, zum Beispiel im Hinblick auf verschiedene Tierarten oder verschiedene Pflanzenarten oder jetzt auch im Hinblick auf die spezifische Situation, ich weiß nicht, die Interpretation der Natur, nicht? Ich weiß nicht, denken Sie an Naturgeister, die da herumschwirren mögen und vieles mehr. All das ist für die damaligen Teilnehmer dieses Kontextes natürlich eine sehr differenzierte Welt, die unter Umständen genauso differenziert erscheint, wie die aktuelle Welt für uns differenziert erscheint. Idealtypisch betrachtet aus unserer Sicht erscheint natürlich jetzt zum Beispiel ein Arbeitszusammenhang, der primär landwirtschaftlich orientiert ist, wesentlich weniger differenziert als ein Arbeitszusammenhang, der mittlerweile global weltgesellschaftlich organisiert ist und in dem gleichzeitig Landwirtschaft sehr wohl stattfindet, aber eben auch klassische Industriearbeit und darüber hinaus Dienstleistungsarbeit, Wissensarbeit, künstlerische Arbeit, Freiwilligentätigkeit und was es nicht alles an sonstigen Arbeiten heutzutage gibt. Das heißt, wir sind eine Gesellschaft, die in ihrer Selbstwahrnehmung davon ausgeht, dass sehr viele Kontexte, Rahmenbedingungen gleichzeitig bestehen, in denen eben agiert, gehandelt, gedacht, wahrgenommen werden kann und dass sich, wie ich das zuvor zu verdeutlichen versucht habe, diese Kontexte auch beständig verändern, verschieben. Wir sind eben eine bewegte Gesellschaft und das steckt in diesem Begriff Polykontextualität implizit mit drinnen. Es geht um eine Gesellschaft mit sehr vielen Kontexten, in der sich das, was ursprünglich als Content, das heißt als primäres Problemgebiet betrachtet wird, permanent umlagert und bei diesem Umlagern dann eigentlich die Rahmenbedingungen in den Vordergrund stellt. Genauso wie ich das gerade jetzt thematisiert habe. Ne? Das haben Sie gerade gemerkt. Ich habe den Kontext besonders in den Vordergrund gestellt. Natürlich braucht auch jeder Kontext seinerseits wieder Rahmenbedingungen, um überhaupt als Kontext wahrgenommen werden zu können. Und in dem Moment, wo ich meine Aufmerksamkeit nun jetzt abermals verlagere und den Kontext zweiter Ebene betrachte, also den nun nötigen Kontext betrachte, habe ich eine Content-Kontext-Verschiebung vorgenommen. Weil wir eine bewegliche Gesellschaft sind, verändert sich diese Beziehung von Content und Kontext permanent. Auf diesen Umstand zielt die Bezeichnung Polykontextualität oder der Begriff Polykontextualität, der, wie gesagt, aus der Logik genommen wurde, stammt von Gotthard Günther, wurde von Luhmann auf diese Sozialbedingungen umgemünzt, aber all diese Namen sind Schall und Rauch, die sind bei der Prüfung bitte nicht relevant. Wer sie dazu schreiben will, sehr gerne, kein Problem. Mir kommt es auf die Zusammenhänge an, mir kommt es darauf an, dass sie sozusagen die dahinter steckende Problematik.
Eine kurze Frage. Polykontextualität?
Ja. Richtig, also man würde intuitiv von Kontextualität sprechen. Ich bin auch nicht böse, wenn Sie so hinschreiben. Der Begriff von Gotthard Günther lautet Polykontexturalität.
Und das entspricht die unterschiedliche kontextuelle Wahrnehmung wieder.
Also, um genau zu sein, dieser Begriff kommt in einem sehr formalen, logischen Konzept zu stehen, der erst von Luhmann, von Niklas Luhmann, dann auf diese sozialen Zusammenhänge, wie ich sie gerade angesprochen habe, heruntergemünzt wurde. Das heißt, schon da mag eine gewisse Nichtentsprechung vorhanden sein. Es geht bei Gotthard Günther um den Versuch, eine dreiwertige Logik zu entwerfen, die eben außer dieser klassischen Binarität auch noch einen dritten Wert in Betracht zieht.
Entschuldigung, würden Sie sagen, dass das vielleicht bis zu einem gewissen Grad eine andere Interpretation von Toleranzprinzip von Cannabis, der eben auch schon gemeint hat, man kann in verschiedene Logiken aufstellen, warum Sie argumentieren, ist das im Prinzip?
Also bei Gotthard Günther würde ich mal sagen, nicht, aber also sozusagen diese Aufmerksamkeit ganz allgemein für nicht mehr nur Ja oder Nein, die die moderne Gesellschaft durchzieht, ne? Hat sehr wohl damit zu tun. Es ist auch da eine soziale Situation, die eben dazu auffordert. Ganz einfach deswegen, weil mit diesen klassischen Polaritäten, Ja oder Nein, Widersprüche sind verboten, aufgrund dessen zu operieren, weil sich die Dinge, oder im Hinblick darauf zu operieren, dass sich die Dinge verändern. Also es ist einfach sozusagen diese Beweglichkeit in Rechnung gestellt. Wenn Sie zum Beispiel die große Aufmerksamkeit der Moderne für dieses Projekt der Fuzzy Logics in Betracht ziehen, nicht? Also Fuzzy Logics, weiß nicht, wer von Ihnen schon davon gehört hat, da geht es eben auch um das Operieren mit unscharfen Begriffen, wie der Name schon sagt. Also nicht mehr nur groß würde im Hinblick auf Menschengrößen zwischen 1,80 und 2,10 Meter definiert sein und klein zwischen 1,80 und was nicht, 1,60 oder 1,50 oder wie auch immer. Und man steht dann vor dieser komischen Frage, okay, was ist jetzt genau der 1,80 groß ist? Ist er groß oder ist er klein? Nicht? Also da würde bei herkömmlicher Polarität, ja oder nein, ein Problem bestehen. Und die Fuzzy Logics versucht eben mit Relativitäten zu operieren. Das heißt, groß im Hinblick auf was. Also wenn nur Leute im Raum sind, die 2 Meter groß sind, ist 1,80 natürlich eher klein. Wenn nur Leute im Raum sind, die 1,60 groß sind, ist 1,80 eher groß. Also solche Versuche gibt es eben zum Beispiel auch in der Computertechnologie im Hinblick auf diese Fuzzy Logic. Mit den Relativitäten unserer Gesellschaft umzugehen. Bitte.
In der Gesellschaft und außerhalb des Individuums in diesem Wortlaut anwenden kann oder kann ich auch sagen, in einem Individuum selber besteht ständig eine Polykontextualität, wie bezogen auf dieses Schwarz-Weiß-Denken, was früher war, ja, und dieses ständig dynamische Denken, und ich denke, in einem Individuum selber hat man gewiss, kreuzt sich das ständig. Ja. In gewissen Dingen bleibt man statisch, bleibt man zum Beispiel traditionell, ja, sieht man Dinge noch schwarz-weiß, ja, weil man sich davon so eingerichtet hat.
Ja.
Und an den anderen Dingen ist man sehr dynamisch und auch geschichtlich ändert sich nicht. Wie Sie auch gesagt haben, ist es Wunsch, der hier von der eigenen Vergangenheit.
Ja, ja, ja. Ja, also interessant, also ich würde sogar behaupten, dass in dem Moment, wo Sie sagen, dass man in gewissen also in gewisser Hinsicht statisch bleibt, also wo man also in gewissen Hinsichten operiert man mit seinen Traditionen. In dem Moment, wo Sie das sagen, tun Sie es ja eigentlich bis zu einem gewissen Grad schon nicht mehr oder nicht mehr so, wie Sie es bisher getan haben, sondern Sie sind sich eben dessen bewusst, dass es sich um Traditionen handelt, dass Sie mit einer gewissen Gewohnheit operieren, dass es aber eben etwas ist, was auch unter Umständen geändert werden kann. Und in dem Moment, wo Sie zumindest nicht ahnen, dass es etwas ist, was nicht ein für alle Mal feststeht, Natur gegeben ist, eine externe Realität darstellt, in dem Moment ist sozusagen eine entscheidende Veränderung bereits im Spiel. Das heißt noch nicht, dass Sie das jetzt dann wirklich hinterfragen und verändern und vieles mehr. Aber die moderne Gesellschaft, und das würde ich glauben, auf das spielt dieser Begriff Polykontextualität auch an, ne? Die moderne Gesellschaft ist eben eine, die eigentlich im Prinzip beständig bereits wissen kann, dass das, was sie einmal für feststehend gehalten hat, für statisch, für ewig unveränderbar, unhinterfragbar gehalten hat, sehr wohl auch hinterfragt werden kann. Also dass es im Prinzip keine feststehenden Entitäten mehr gibt, auch wenn aktuell vielleicht gerade nicht die Zeit ist, um auch das zu hinterfragen. Also man kann es ja wohl sagen, ne, das lasse ich jetzt unverändert, weil das würde mir jetzt stören, wenn ich das auch verändere. Aber ich weiß sehr wohl, naja, unter Umständen muss ich auch dahingehend meine Meinung revidieren und meine Weltsicht verändern. Bitte, selbstverständlich, diesen Begriff Polykontextualität, der ist nicht patentrechtlich oder sonst wie geschützt. Sie dürfen den anwenden, wie immer Sie ihn anwenden wollen. Ja, klassisch natürlich ums Umfeld, aber in dem Zusammenhang ist es eben ein Umfeld, das in den Mittelpunkt, in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt wird und deswegen eben nicht mehr Umfeld ist, sondern ein anderes Umfeld impliziert. Ne? Also in dem Moment, wo Sie die Aufmerksamkeit auf das Umfeld richten, haben Sie schon bereits ein anderes Umfeld vor oder sozusagen im Schattenbereich Ihres Sehhorizonts. Ja, und dieser letzte Begriff vielleicht noch kurz zur Erinnerung. Das, was hier als Veränderung oder Veränderbarkeit der Gesellschaft angedacht wird, zielt deswegen, aufgrund all dessen, was ich jetzt vorher ausgeführt habe, die ganze Stunde lang, nicht mehr primär auf das, was unmittelbar vor Augen steht, das heißt auf den Inhalt dessen, was gerade als Problem wahrgenommen wird, sondern bis zu einem gewissen Grad eben auf den Kontext. Es geht um Kontextsteuerung. Das heißt, es geht darum, auch wenn ich in dem Moment, wo ich sozusagen eine Veränderung vornehme, natürlich etwas in den Mittelpunkt meiner Handlungen, meiner Wahrnehmungen stelle, obwohl das unweigerlich der Fall ist, denke ich mit, dass ich dadurch, dass ich das mache, Content und Kontext schon wieder verschieben. Das heißt, ich habe bei all dem, was ich sozusagen verändernd in der Gesellschaft vornehmen will oder in der Welt vornehmen will, die Nebenwirkungen, die Kollateralschäden oder wie man das nennen will, vor Augen. Es ist in dieser Situation bis zu einem gewissen Grad unmöglich, noch klassisch unilinear an bestimmte Probleme heranzugehen und zu sagen, das ist jetzt das relevante Problem und das versuche ich zu lösen. Es ist zumindest in sozialen Kontexten bis zu einem gewissen Grad notwendig geworden, Kollateralschäden sofort mit zu bedenken, Nebenfolgen, Content-Kontext-Verschiebungen mit zu bedenken. Wenn Sie heute irgendein Forschungsprojekt einreichen oder wenn Sie also ein naturwissenschaftliches Forschungsprojekt einreichen, dann müssen Sie sogar eine Mitberechnung der möglichen Kollateralschäden angeben. Das wird erwartet. Das wird wahrscheinlich auch in den Geisteswissenschaften bis zu einem gewissen Grad erwartet werden in naher Zukunft. Zumindest dahingehend, dass Sie demonstrieren, dass Sie sich der Möglichkeit von solchen Kollateralschäden bewusst sind.
Okay, Sie wollten. Das heißt, Sie weisen darauf hin, dass nur Inhalt und Kontext zusammen müssen ergeben, oder? Wenn man das, diesen Gedanken zu Ende spricht.
Ja. Naja, was heißt das zusammen? Nicht? Wir haben ja davon gesprochen, dass jedes Wissen im Prinzip eine Grenze zieht. Nicht? In dem Moment, wo ich etwas als Wissen ausgebe, wenn ich sage, das hier ist mein Wissen, das ich euch hier darlege, macht damit, was immer ihr wollt, nicht? Dann habe ich damit ein bestimmtes Wissen vorgelegt und impliziere damit mit, dass selbstverständlich eine ganze Reihe von Wissen auch nicht im Spiel ist. Das heißt, dass ich über eine ganze Reihe von huge amount of Nichtwissen verfüge, der hier nicht im Spiel ist. Aber genau dadurch, dass ich sage, das ist das Wissen, habe ich eben das Nichtwissen auch mitbezeichnet. Das ist mit im Spiel. All das, was der Füllzeug hier ein Semester lang vorträgt, naja, nicht all das, es gibt schon mehr, das ich weiß, sagen wir mal so, aber doch sehr viel von dem, was ich hier ein Semester lang vortrage, bezeichnet nichts anderes als das Nichtwissen, das der Füllzeug eben nicht vorgetragen hat. Ja? Damit ist sozusagen mit jeder Wissensdeklaration ein Bereich markiert, der das Nichtwissen bezeichnet. Omnis determinatio est negatio, heißt es bei Spinoza. Und damit ist natürlich klar, dass sich auch hier in unserem Rahmen zumindest einige Leute dazu aufgefordert sehen werden, das Wissen, was der Füllsack da jetzt nicht präsentiert hat, als ihr Wissen, also das Nichtwissen des Füllsacks, als ihr Wissen, ihr relevantes Wissen in den Vordergrund zu stellen. Indem man weiterdenkt, indem man Dinge in Betracht zieht, die ich hier jetzt eben nicht vorgebracht habe, beackern Sie dasjenige, das sozusagen im Hinblick auf mein Wissen als Nichtwissen zu stehen kommt. Und nehmen damit, genau in dem vorgenannten Sinn, eine Content-Kontext-Verschiebung vor. Es ist mit im Spiel implizit. Und wir sind eben eine Gesellschaft geworden, eine moderne Gesellschaft, die sich dieses mit im Spielseins bewusst sein kann. Und die sich meiner Meinung nach, wenn sie an die Veränderung ihrer Welt herangeht, dieses Mitwissens bewusst sein sollte. War noch irgendwann?
Ich habe.
Achso, ja.
Ist das proportional, was ist, wenn Sie Ihre Wissen jetzt demonstrieren?
Ja.
Und das bedeutet, Sie demonstrieren auch, dass Sie Ihre nicht wissen.
Kann man so sehen, ne?
Wenn Sie mehr Wissen haben, dann haben Sie auch proportional mehr Nichtwissen oder Unwissen.
Schauen Sie mal, das ist ganz interessant. Also man kann sich sogar eine Situation vorstellen, heutzutage, wo auch das wieder sozialer Kontext oder eine Frage, die vor dem sozialen Kontext gestellt werden muss. Ne? Also klassisch, was man auch aus klassischer Sicht der Philosophie, würde natürlich eine Vorlesung der Wissensdemonstration dienen. Keine Frage. Und Sie alle, oder ich hoffe es zumindest, kommen hierher, um eben mein Wissen irgendwie zu konsumieren und aufzusaugen oder daran weiterzuarbeiten und vieles mehr. Es könnte aber natürlich in unserer Situation sehr wohl, also in unserer gesellschaftlichen Situation sehr wohl auch der Umstand vorstellbar sein, dass irgendein Konkurrent von mir, der auch gerne, ich weiß nicht, philosophische Vorträge hier halten will und das aber aktuell nicht kann, sich nicht deswegen hier hereinsetzt, weil er eben mein Wissen konsumieren will, sondern im Gegenteil, weil er genau darauf schauen will, was ich alles nicht weiß. Naja, und da ist natürlich jetzt die Herangehensweise eine, die unter Umständen schon dafür sorgt, dass das auch damit wächst, was der als Nichtwissen wahrnimmt.
Wenn ich permanent kontinuierlich meine Wissen erweitere, dann erweitere ich andererseits meine Unwissenheit auch gleichzeitig. So viel ich, also ich weiß so viele Dinge, und im Gegenteil, ich weiß auch nicht so viele Dinge, wie ich...
Selbstverständlich, aber es hängt natürlich dann trotzdem immer von demjenigen ab, der das im Hinblick auf sein eigenes Wissen als Nichtwissen wahrnimmt. Das wollte ich damit sagen. Also wenn sich da jetzt ein Kollege reinsetzt und schaut jetzt und sagt, ich schaue, was der Füllsack alles nicht weiß, dann nimmt der natürlich nur dasjenige Nichtwissen von mir wahr, das im Hinblick auf sein Wissen als Wissen zu stehen kommt. Das heißt, es gibt auch hier keine beobachterunabhängige Grenze zwischen Wissen und Nichtwissen, sondern die ist natürlich immer von demjenigen Wissen determiniert, die derjenige, der das feststellt, sieht. Oder
okay. Auch wenn wir das jetzt alles wissen, würde es mich interessieren, ob wir schon alles wissen, was Sie am Stoff durchbringen wollten.
Ja. Wir sind damit durchgekommen. Jawohl. Genau. Es sind ein paar markante Begrifflichkeiten gefallen, also ich weiß nicht, sage ich es noch einmal.
Ja, ja.
Okay.
Ich weiß nicht, ganz kurz nochmal zu, ich bin anscheinend zu blöd gewesen. Es kommen fünf Fragen oder eine aus fünf Fragen, die wir beantworten.
Ich bin noch nicht endgültig schlüssig. Ich glaube, es kommen vier solche Begrifflichkeiten, sage ich jetzt mal Polykontextualität,
Boundary-Treffen. Die wir alle aber bearbeiten.
Die, oder eine davon. Ja, die wir alle bearbeiten.
Ah, okay.
Die aber allerdings jetzt nicht, die bilden bitte den Kernbereich. Bitte? Einwand? Achso. Die bilden den Kernbereich eures Essays. Also das soll jetzt nicht nur eine Definition, was heißt Bounded Rationality, sondern da kann man dann natürlich daran anschließend diese Zusammenhänge beleuchten, die wir jetzt gerade herausgegeben haben. Und natürlich, bis zu einem gewissen Grad, wird es auch naheliegen, das Ganze vielleicht sogar zusammenhängend abzuhandeln. Nicht? Also, dass man sich sozusagen von einem Begriff zum nächsten schwingt in seiner Erklärung. Und ich würde mal vermuten, dass es vier solche Begrifflichkeiten sein werden und eine Frage, die Ihnen Möglichkeit gibt, das ein bisschen interpretieren, mir zu zeigen, was Sie können. Mit diesen Worten bedanke ich mich recht herzlich für die diesemestrige Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn manche von Ihnen im nächsten Semester dabei sind und hoffe, dass da zumindest irgendwas Interessantes für Sie dabei gewesen ist. Vielen Dank.